On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Fußball-Bundesliga ist ins neue Jahr gestartet und wie? Lindsay Vonn gewinnt schon wieder ein Weltcuprennen nach ihrem Comeback und die deutschen Handballer spielen sich so langsam in EM-Form, die, ebenso wie die Australian Open im Tennis, bald losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 309 von On The Pitch, der Sportpodcast, und wie immer gibt es auch in dieser Januarwoche einen kleinen Rückblick. Am Sonntagabend, was ist eigentlich in der letzten Sportwoche so passiert? Und das heute nicht nur mit mir, David, hallo, grüßt euch, sondern als Benny-Ersatz heute am Start in der Leitung, mein lieber FFH-Kollege Lennart Werum. Schönen guten Abend.
Guten Abend auch von mir.
Ja, du hast den Jahreswechsel ja im hohen Norden in Norwegen verbracht, aber du bist schon wieder ganz tief in die Sportwelt eingetaucht. Was hat dich denn besonders umgetrieben die letzten Tage?
Ja, ich habe das Wochenende jetzt, wo ich wieder zurück war, genutzt und erstmal mir die volle Dröhnung Wintersport gegeben an dem Wochenende. Und da war ja einiges Spannendes dabei. Also da werden wir ja nochmal genauer drauf gucken. Und dann geht natürlich auch die Handball-WM bald los. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Wir werden das alles mal aufarbeiten jetzt.
So ist es. Ski Nordisch, Ski Alpin, Handball, der NFL-Playoff-Start. Hinten raus natürlich der Restart der Fußball-Bundesliga mit den winterbedingten Spielabsagen oder Verschiebungen, wie auch immer. Kommen wir drauf zu sprechen, wie auch auf unser Kicktipp-Spiel, das ja immer traditionell am Beginn unserer Folge, denn die Bundesliga ist gestartet. Also wurde auch wieder getippt, der 16. Spieltag, zwar nur mit 7 Spielen, weil 2 nicht stattgefunden haben, aber beide, oder besser gesagt, 2 Leute haben am meisten Punkte abgesahnt, und zwar 12 Stück an der Zahl. Einmal der liebe Kollege Jonas Fock aus dem Latein-LK von damals. Beste Grüße an den 26. Platzierten in unserem Tippspiel, und David Müller, der mit mir am Donnerstag wahrscheinlich ein Fußball-Special aufnehmen wird, weil ja dann eigentlich die Hinrunde der Fußball-Bundesliga-Saison zu Ende gehen wird. Der ist auf Platz 5 gesprungen. Jetzt gucken wir mal, ich bin von 5 auf 7 abgeschmiert, und Lennart bleibt stabil mit seinen 10 Punkten. Richtig starkes Wochenende.
Bin an dir dran, ja, ja.
Auf Rang
so
10.
Langsam, ja. So langsam bin ich drin in der Saison. Es dauert.
So. Und dann dauert es ja auch nicht mehr lange, bis dann Olympia losgeht. Andrea Bocelli inzwischen als Eröffnungsakt für das große Zeremoniell da in San Siro bekannt gegeben worden. Vor 20 Jahren hat er bereits bei der Schlussfeier in Turin gesungen. Wie groß ist deine Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele?
Ja, da brauchst du mich nicht fragen. Also Olympia ist immer das Größte, und ich freue mich auch, dass es jetzt wieder mal Winterspiele in Europa gibt und man sich nicht die Nächte um die Ohren schlagen muss, wie das bei den letzten Winterspielen immer so der Fall war. War auch cool, aber Mailand Cortina wird schon, glaube ich, ein schönes Event, da freuen wir uns alle drauf.
Absolut, und das mit der nachtschlafenden Zeit kriegen wir dann bei der Fußball-WM ja sowieso
genau
noch geliefert, von daher bleibt das dieses Jahr ja trotzdem nicht
bleibt
aus.
Bleibt nicht
genau
aus, keine Sorge.
Springen wir einmal unsere Kurznews rein und gucken nach Heidelberg. Da haben nämlich die Hallen-Hockey-Europameisterschaften stattgefunden. Eigentlich für Deutschland fast immer irgendwie so ein bisschen eine sichere Bank, was das Edelmetall angeht, diesmal nicht. Vierter Platz im Halbfinale gegen Polen rausgeflogen. Am Ende ist Österreich Europameister geworden gegen die Polen, hat sich zum 4. Mal den EM-Titel gesichert. Und erstmals seit 2018, als man Dritter geworden ist, hat die deutsche Herrenauswahl ja bei einer Hallen-EM das Podium jetzt komplett verpasst. Hallenhockey hat man eigentlich auch gar nicht so krass auf dem Schirm, ne?
Nicht unbedingt, nee. Und Österreich als Titelträger neuer im
Hockey-Hochburg
ist auch überraschend. Also da hat man andere Nationen, glaube ich, auf dem Schirm, aber gibt ja immer mal was Neues.
Ja, dann, wir können gerne abwechselnd machen. Du oder wir beide sind, glaube ich, nicht so tief im Reitsport mit drin, aber Jessica von Bredow-Werndl, die uns allen ja doch ein Begriff ist als viermalige Olympiasiegerin, die trauert um ihr Top-Pferd Diallo. Der 11-jährige Wallach ist überraschend verstorben, und damit ist auch der Traum ausgeträumt, dass sie im August in Aachen bei den Weltmeisterschaften, die das CHIO ja auch so ein bisschen mit Terminkollisionen ausstatten, nochmal groß abräumen können.
Ja, das ist natürlich eine traurige Nachricht. Wir haben noch eine andere Nachricht aus dem Radsport. Da hat Simon Yates bekannt gegeben, etwas überraschend, dass er seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Der 33-jährige Brite hat ja mehrfach auf sich aufmerksam gemacht bei den großen Rundfahrten, unter anderem die Vuelta 2018 gewonnen und im vergangenen Jahr nochmal den Giro. Also da geht schon ein großer des Radsports, der jetzt hier fehlen wird. 2025 noch eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Insgesamt, ich suche es gerade, mehrere Tour-Etappen, vier waren es,
Drei
glaube
Stück.
ich. Drei
Drei.
hat er gewonnen. Genau, aber ganz auf Yates im Radsport müssen wir ja noch nicht verzichten. Er hat ja noch einen Zwillingsbruder, Adam Yates, der noch ein
So
bisschen
ist es.
weiterfahren wird, so wie es aussieht.
Ja, die kennen wir ja auch aus den letzten Jahren, Jahrzehnten auf jeden Fall schon länger. Und noch ein weiterer Abschied, jetzt ein weiterer Todesfall leider, und das im Alter, im stolzen Alter von 97 Jahren, ist Hans Herrmann. Motorsportlegende, einer der bedeutendsten deutschen Motorsportler der Nachkriegsgeschichte, in den ganz frühen Formel-1-Jahren mitgefahren, unter anderem die 24 Stunden von Le Mans in 1970 gewonnen, viele Langstrecken Rennen bestritten und der Marke Porsche vor allem viel oder Zeit seines Lebens sehr eng verbunden und treu geblieben. Also da Ruhe in Frieden an eine Motorsportlegende der Zeiten, in denen wir noch nicht so tief im Sport drin waren. Und
Nee.
dann zum Abschluss unserer Kurznews noch eine Meldung aus der Leichtathletik, und da bist du ja
Genau.
der richtige Ansprechpartner für.
Da freue ich mich, dass wir da auch was Kurzes haben, obwohl da die Hallensaison ja noch nicht großartig gestartet ist. Aber auf der Straße geht es ja schon rund. Wir haben einen neuen deutschen Rekord über 10 Kilometer auf der Straße. Mohamed Abdellahi hat ja schon ein bisschen für Furore gesorgt, auch auf der Bahn. 27 Minuten 22 in Valencia gelaufen. Und ja, hat damit den Rekord von Amanel Petros um 10 Sekunden unterboten. Insgesamt ein schnelles Rennen. Wir haben auch noch einen neuen Europarekord gesehen. Der Schwede Andreas Almgren siegt in 26 Minuten 45, also phänomenale Zeit, und hat seinen eigenen Europarekord verbessert. Und auch bei den Frauen ein Europarekord. Die Britin Eilish McColgan in 30:08, auch eine neue europäische Bestmarke. Also das. Da hat Valencia mal wieder bewiesen, flache Strecke, das kann immer schnell werden. Haben ja beim
Ja.
Marathon auch schon einen neuen Rekord gesehen. Also, ja.
Ricky Evans unter den Leichtathleten quasi, wenn man es auf das Wurftempo bezieht. Womit wir beim Darts wären. Und da ist nach der WM natürlich auch einiges los. Es geht darum, wer sichert sich die Tourkarten. Und ganz müsst ihr auf Benny nicht verzichten. Er gibt uns mal ein Update, wie das aus deutscher Sicht so lief. Und er hat mir schon gesagt, so eine kleine Überraschung ist mit dabei für mich.
Hallo ihr beiden, hier ist euer Lieblings-Darts-Korrespondent Benny hier, der ja leider jetzt in der Folge nicht dabei sein kann. Aber naja, was für eine Woche. Es stand direkt nach der Weltmeisterschaft, nur wenige Tage nach der Weltmeisterschaft, schon die Darts Q-School an. Es wurden wieder fleißig Profi-Status verteilt und ja, tatsächlich muss man sagen, 15 Deutsche werden wir in dieser nächsten Saison auf der PDC-Tour haben. Das gab es noch nie. Schon wieder ein neuer deutscher Rekord, den wir feiern können. Direkt 5 Tourkarten gingen nach Deutschland jetzt bei der europäischen Q-School. Und ein paar Namen, die sind durchaus bekannt. Einmal natürlich Arno Merck, dem ja, Debütanten bei der WM jetzt im Dezember, der ja sensationell Peter Wright noch aus dem Turnier geworfen hat, 2 Runden weitergekommen ist. Aber das ist längst nicht der einzige. Zudem Matthias Ehlers, der neue älteste deutsche Tourcard-Holder aktuell, vor Gabriel Clemens. Der Küchenbauer hat sensationell nach einem Finale am nächsten Tag tatsächlich seine Tourcard sichern können. Und dann 3 Youngster. Einmal Jorek Hofkens, 18 Jahre alt, der hat gerade erst seine Ausbildung begonnen. Ja, und hat Mitte des letzten Jahres, 2025, noch gesagt, Vollprofi kann er sich einfach aktuell nicht vorstellen. Deswegen sind wir jetzt sehr gespannt, was er mit dieser Tourcard plötzlich mit 18 Jahren macht. Aber dazu auch noch Marvin Kraft und David wird sich ganz besonders freuen über Pascal Rupprecht, der sich wieder qualifiziert hat. Der Bielefelder Jung, der, ja, nachdem natürlich David in seinen 2 Jahren Tourkarte regelmäßig gefragt hat, wie es bei dem denn eigentlich läuft, jetzt ist er wieder auf der Tour nach einem Jahr Abstinenz. In der UK, auch da gab es natürlich die Q-School. Tatsächlich blieben die großen Namen zum Großteil aus. Drei, würde ich sagen, tun sich da trotzdem hervor. Einmal die Legende Mervyn King, der sich auch nach einem Jahr als Abstinenz wieder zurückmeldet. Der gehört, glaube ich, auch spielerisch einfach auf die Tour nach einer guten Challenge-Tour. Zudem der WDF-WM-Champion von vor 2 Jahren, Shane McGurk, der Schotte, und Charlie Manby, der junge Mann, der jetzt auch bei der WM bis ins Achtelfinale vorgeprescht ist ohne Tourkarte und jetzt eben auch seine verdiente Tourkarte, aber erst am letzten Tag festmachen konnte. Ich denke, das verspricht mal wieder ein richtig geiles Darts-Jahr mit 15 deutschen Tourcard-Holdern. Da werden wir einiges zu besprechen haben. Und Liebe Grüße an euch.
Ja, dass der Bielefelder natürlich auch wieder mit am Start ist und seit langem mal wieder sein Comeback im Podcast feiert, das freut mich sehr. Und dann werden wir natürlich in den nächsten Wochen da immer drauf blicken, was die Tourcard-Holder denn auch so anstellen mit ihrer Tourcard, blicken aber auch auf die andere Tour, nämlich im Tennis. Da geht's wieder los, Januar, das Tennisjahr hat ja quasi keine Pausen. Der United Cup als Vorbereitung auf die Australian Open stand an, das deutsche Team ist ausgeschieden. War das am Ende so ein bisschen auch das Gucken auf das Fernduell zwischen den Niederlanden und den Polen, die jetzt schlussendlich auch den Titel sich geholt haben. Nach zwei Finalniederlagen in den Vorjahren, jetzt in Sydney gewonnen gegen die Schweiz mit 2-1. Am Ende war es Belinda Bencic, die Schweiz in Führung gebracht hatte. Robert Hurkacz hatte Polen dann im Rennen gehalten und schlussendlich war es dann das Doppel, was entschieden hat. Für Polen ist es der erste Titel bei der vierten Austragung dieses United Cup und Deutschland, der Sieger von vor 2 Jahren, ist dann eben in der Gruppenphase schon rausgeflogen und dann blickt alles auf die Australian Open. Die starten schon am Sonntag, also 18. Januar. Dann unter anderem ja auch mit Arina Sabalenka, die jetzt zur Vorbereitung gleich mal in Brisbane gewonnen hat und sich dann natürlich auch ihren 5. Grand Slam-Titel sehr, sehr gut vorstellen kann. Auf wen setzt du in diesem Tennisjahr?
Oh, das ist eine ganz schwere Entscheidung, die du mich da jetzt reinzwängst. Sabalenka ist natürlich eine der Top-Favoritinnen, aber Iga Swiatek muss man immer auf der Rechnung haben oder wir erleben mal wieder eine Überraschung. Also da will ich mich hier als nicht so häufiger Tennisgucker jetzt gar nicht festlegen. Das wissen andere sicherlich besser, aber es bei den Frauen auf jeden Fall spannender und mit mehr Abwechslung zu rechnen als bei den Männern, wo es ja dann doch wahrscheinlich kein Weg vorbeiführt an Sinner und Alcaraz, den beiden Großen, wenn nicht irgendein Wunder passiert und Sascha Zverev doch mal da eingreifen kann. Aktuell kann ich es mir aber nicht vorstellen.
Genau, das war ja das Finale letztes Jahr. Sinner gegen Zverev, auch fast schon das Highlight von Zverev im letzten Tennisjahr. Und bei den Frauen auf jeden Fall Sabalenka, Madison Keys. Damals ja auch im Finale gewesen. Das wird sicherlich nochmal ganz interessant. Da könnt ihr auch die Nächte dann bei Eurosport verbringen. Das ist auf jeden Fall sicher. Aus deutscher Sicht kämpfen dann Jannik Hanfmann, Justin Engel, Tamara Korpatsch und Annalena Friedsam um die Qualifikation fürs Hauptfeld. Und da sind wir dann mal gespannt, wer da noch mit am Start ist. Also das geht dann am nächsten Wochenende los. Und dann machen wir den Sack noch zu im ersten Take mit Handball. Da steht die Europameisterschaft am Donnerstag vor der Tür. Aber vorher blicken wir mal auf einen Transfer noch aus der Handball-Bundesliga. Dika Mem kommt zu den Füchsen Berlin. Also das ist ja quasi wie in FIFA damals, als du da so eine Weltauswahl wählen konntest, wo du dann Ronaldo, Messi, Pirlo und Casillas in einem Team hattest. Oder wie muss ich mir das dann ab 2027 bei den Füchsen vorstellen?
Ja, das ist schon verrückt, wenn man sich die Namen da anguckt. Also mit Pütlik von Flensburg jetzt gekommen, Gitzel ja sowieso noch dabei und mit den ganzen Leuten, die bei den Füchsen sowieso schon spielen, da fragt man sich echt, ob die sich ab da nur noch selbst schlagen können. Auf der anderen Seite hat man das auch vorher schon gedacht, als Gitzel kam und man sieht ja, sie sind nicht unschlagbar. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall eine deutliche Kampfansage von den Füchsen Berlin in Richtung Magdeburg, Kiel und all den anderen Vereinen, die es da noch gibt. Der Verein will die Champions League gewinnen. Das ist das ganz klare Ziel. Mal schauen, ob es was klappt. Und einen Trainer brauchen sie auch noch dafür. Das soll in Berlin nicht so einfach sein.
Das ist richtig. Und wenn sie dann Meister werden, wäre es auch schön, wenn die Schale bei ihnen bleibt. Ich glaube, da haben wir auch noch nichts gehört, weil die ist ja geklaut worden vor einigen Wochen. Also ja, die Schlagzeilen rund um die Füchse gehen nicht aus. So, und dann startet am Donnerstag die Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen. Über die deutsche Gruppe können wir gleich sprechen. Wir sprechen vorher über die beiden Vorbereitungsspiele der deutschen Mannschaft. 2 Siege gegen Kroatien, einmal in Zagreb 32-29 und eben gerade zu Ende gegangen 33-27 auch die zweite Generalprobe in Hannover ist geglückt. Wie optimistisch bist du? Wie weit geht's?
Da kann man auf jeden Fall optimistisch sein. Also Kroatien ja sowas wie der Angstgegner in den letzten Jahren, unter anderem bei der letzten EM ja auch einmal verloren. Und das waren immer schwierige Spiele. Diesmal sieht es auf jeden Fall gut aus. Mit gerade jetzt auch den Jungen, die funktionieren, heute David Späth ist da hervorzuheben mit 14 Paraden im ersten Spiel gegen Kroatien. Also da wächst auf jeden Fall eine Generation heran, die vielleicht für die nächsten Jahre auf jeden Fall Stabilität bringt und die jetzt vielleicht auch schon bei der EM es weit bringen kann. Aber du hast schon angedeutet, das Programm wird ja alles andere als einfach.
Ja, Spanien, Österreich, Serbien. Gleich am ersten EM-Tag geht es dann also los. Also 18 Uhr sind die ersten beiden Spiele. 20:30 starten dann die Norweger und eben auch die Deutschen direkt gegen Österreich rein. Spanien ist, glaube ich, selbsterklärend und Serbien irgendwie auch. Und dann hast du hier in unser schlaues Dokument reingeschrieben, in der Hauptrunde warten dann wahrscheinlich Dänemark, Frankreich, Norwegen und Portugal. Und da, ich sag mal so, also
da ist das der absolute Wahnsinn.
Da kann ich keinen leichten Gegner rausnehmen.
Deutschland hatte ja bei den letzten Turnieren immer so ein bisschen das Glück, dass man so den Dänen lange aus dem Weg gehen konnte. Das wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht der Fall sein. Und dann kommt ja noch dazu, dass diese Hauptrunde in Herning gespielt wird, also mit wahrscheinlich wieder 15.000 verrückten Dänen im Hintergrund, die da eine Wahnsinnsstimmung machen. Also das wird ganz, ganz schwer, vor allem weil ja nur aus der Hauptrunde die besten zwei ins Halbfinale kommen. Und da muss man sich dann halt auch, selbst wenn man es gegen Dänemark nicht schafft, dann halt gegen Frankreich, Norwegen, Portugal oder wen auch immer noch durchsetzen. Wird nicht einfach, ist aber auf jeden Fall möglich für Deutschland. Also das darf man ja auch mal so sagen. Wir müssen uns da nicht verstecken. Wir können da schon mithalten und dann wird es halt an dem Tag das Spielglück oder das Mentale in dem Moment entscheiden. Halbfinale ist das erklärte Ziel vom DHB. Das haben sie auch immer wieder betont, trotz der Hammergruppe. Also unmöglich ist es nicht. Es werden auf jeden Fall richtig spannende Spiele und von Anfang an, da können wir uns drauf freuen. Ja.
Und TV-freundlich noch dazu, ihr könnt euch dreimal 20.30 Uhr in den Kalender eintragen. Donnerstag also gegen Österreich, Samstag gegen die Serben und dann am Montag, den 19. Januar 2030, das letzte Gruppenspiel gegen Spanien. Das alles in ARD und ZDF und auch, glaube ich, so ein paar internationale Topspiele kriegt ihr da frei empfangbar in der Mediathek. Alles andere dann bei Dein, falls ihr da zugucken wollt. So, und dann machen wir eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder mit dem Wintersport und im nächsten Take jetzt erstmal mit dem dezimierten deutschen Team in Zakopane, den bisschen besser gelaunten Frauen in Ljubno und der nordischen Kombination. Alles weitere dann später. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport. Ja, du kommst aus dem hohen Norden, hier waren heute auch zweistellige Minusgrade und ja, du hast sicherlich auch die Vier-Schanzentournee verfolgt. Ich hatte die Folge ja schon aufgenommen, bevor das Springen in Bischofshofen war. Ich sag mal so, mit dem Siegerdom mit Breutz habe ich mich jetzt nicht sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wie hast du die Vier-Schanzentournee wahrgenommen am Ende? Preutz, Hörl, Embacher auf dem Tourneepodium. Letzter, glaube ich, die Entdeckung schlechthin. Und den Tagessieg in Bischofshofen hat Daniel Tschofenik geholt.
Ja, ich konnte leider diesmal gar nicht so viel live gucken, weil das in Norwegen tatsächlich alles im Pay-TV läuft. Die sind da eher auf Langlauf fokussiert und gar nicht so sehr auf Skispringen. Allerdings, ich habe es natürlich trotzdem verfolgt im Live-Ticker und immer mal Zusammenfassungen geschaut. Und
man muss am Ende sagen, so die hat jetzt Radio übrigens, wollte ich nur mal kurz für euch da draußen mit. Falls es jemand von euch noch nicht mitbekommen hat, in der FIS-App gibt es jetzt Radio. Da könnt ihr euch den englischsprachigen Kommentar von David Goldstorm quasi anhören. Ist nicht radiooptimiert, aber es
zum
gibt Skispringen im Radio. Aber ich bin der Tournee
entdeckt. Skispringen im Radio. Das Radio ist die Zukunft, ich sag's immer wieder.
So.
Ja, also, aber ja, man muss sagen, viele große Überraschungen gab es nicht bei der Vierschanzentournee. Die Frage war eher davor, schafft es Preutz den Grand Slam zu machen oder schafft das nicht? Er hat es nicht geschafft. Trotzdem dominante Tournee von ihm. Mit den weiteren Plätzen war auch ein Stück weit zu rechnen. Embacher sicherlich positive Überraschung, dass er es dann schon so schnell schafft aufs Podium. Aber ja, Slowenien und Österreich sind halt im Moment das Maß aller Dinge im Skispringen.
Ja, auf jeden Fall. So, und dann gehen wir durch die Ergebnisse der letzten Tage mal so ein bisschen durch. Wir wollen den Podestplatz von Agnes Reisch in Villach nicht unter den Tisch kehren. Deswegen wird das hier auf jeden Fall auch nochmal erwähnt. Ihr zweiter Einzelpodestplatz der Karriere. Nachdem sie sich ja vor einiger Zeit da auch schon mal schwer verletzt hat, daher auf jeden Fall ein ganz dickes Ausrufezeichen. Und dann wurde ja nochmal die Diskussion laut über die gemeinsame Austragung von Weltcups bei Männern und bei Frauen ab dem kommenden Winter, 26/27. Für die Tournee sieht es ganz gut aus mit dem Flutlicht in Innsbruck, aber der ÖSV will halt sowas wie Hinzenbach, Villach, die Slowenen mit Ljubno, wo ja am Wochenende wirklich wieder eine Menge los war, das im Weltcup halten und die Wahrscheinlichkeit, dass da Herrenspringen ausgetragen werden, ist relativ gering. Deswegen sagt Sandro Pertile, also zusammen austragen wird dann auch wieder schwierig. Das wird es nächsten Winter so nicht geben.
Ja, genau, also das ist ja das erklärte Ziel der FIS, das langfristig zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich fand das jetzt, was in Ljubno da los war, fand ich auch schon cool, auch für ein Frauenspringen. Also es muss ja nicht heißen, dass die Frauen nur viele Zuschauer haben, wenn sie an einem Männerspringen angegliedert sind. Von daher mal schauen, wie es wird. Tournee auf jeden Fall überfällig, das haben wir, glaube ich, oft genug gesagt. Und dann mal sehen, wie es da weitergeht. Ich mache mal direkt weiter mit dem Springen dann in Lugano. Auch hier keine große Überraschung ganz vorne. Nika Preuc, die ja aktuell wie ihr Bruder eigentlich alles dominiert. Es ist wirklich verrückt. Ihren dritten Weltcupsieg in Folge hat sie gefeiert. Aus deutscher Sicht wieder ein gutes Ergebnis. Selina Freitag auf Rang 3 und auch dahinter mit Katja Schmid auf 5 und Juliane Seifert auf 8 ein starkes Mannschaftsergebnis. Also die Frauen sind richtig gut dabei. Und ja, Sonntag ähnliches Bild. Wieder Nika Preuc ganz vorne. Katja Schmid diesmal hervorzuheben mit nochmal einem Podestplatz in ihrer Abschiedssaison. Rang 3, auch hier wieder Juliane Seifert auf 8 und ja, Lisa Eder auf 2, die Österreicherin.
Das vierte Mal hintereinander, glaube ich auch. Also
Das
immer
vierte Mal
Preuß.
hintereinander, ja, mehr geht aktuell nicht. Es ist schon verrückt,
Best of the
was
West,
diese
würde man in der Formel
20-Jährige
1
da macht.
sagen.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, und das sind die guten Schlagzeilen im deutschen Skispringer diesem Wochenende. Ich glaube, so kurz kann man es formulieren, oder? So schlimm wie befürchtet war Zakopane da nicht. Warum war die Befürchtung so? Felix Hoffmann mit der Kniereizung und Philipp Raimund, der ja schon in Bischofshofen sich den Ast da abgehustet hat. Wahnsinn, in Zakopane nicht mit dabei gewesen. Der Rest war in Sapporo beim COC dabei, deswegen eben nur drei. Wellinger, Geiger, Paschke, alle drei eine eher wackelige Tournee gesprungen. Und ich sag mal so, im Superteam sind die Befürchtungen dann auch wahr geworden aus deutscher Sicht, nicht wahr?
Es war eine sehr zähe Angelegenheit, ich sag mal so. Österreich vorne ganz souverän mit Jan Hörl und Stefan Embacher und Deutschland am Ende nur auf Rang 6. Das hatte man sich, ich glaube, selbst in der Besetzung ein bisschen anders vorgestellt. Sogar das Schweizer Duo war ja noch vor den Deutschen. Sie haben es am Ende knapp vor die Ukrainer geschafft. Das sagt, glaube ich,
Zweieinhalb
dann alles.
Punkte vor der
Ja,
Ukraine. Musst du dir überlegen.
da musste man ja schon Schlimmes befürchten. Aber ja. Das ja, in der aktuellen Form von Paschke und Geiger ist ja noch mitgesprungen. Ja, war nicht mehr drin. Allerdings, wir hatten ja noch das Einzel heute. Auch hier die Deutschen dann ja, ein bisschen überraschend eigentlich verbessert. Wellinger das erste Mal wieder im zweiten Durchgang nach 8 Springen, ist am Ende auf Platz 22, hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, mal wieder Weltcup-Punkte zu machen. Und Pius Paschke auf einem guten 9. Platz. Also auch das hat er lange nicht mehr erlebt, ein Top-10-Ergebnis. Man muss aber sagen, der Wettkampf war ja, von Schnee und Wind ziemlich verweht. Vorne dann wieder ein slowenischer Sieger, aber diesmal nicht Domen Preus. Und das war schon überraschend, oder? Hast du damit mal gerechnet, dass er mal so abgeschlagen sein kann, trotz
Ja,
Wind?
der zweite Sprung auf 113,5 war natürlich ja für ihn außerplanmäßig, weil wir das seit Wochen nicht gesehen haben. Aber die Slowenen wären nicht die Slowenen, wenn man dann noch jemanden in der Hinterhand hat. Bei der Tournee wäre das Timi Seitz gewesen, wenn er nicht disqualifiziert worden wäre. Hier ist es jetzt Ante Lanišek, der von Domen Preuz in Sprintmanier dann auch nochmal dem gratuliert worden ist für seinen Weltcupsieg vor. Und das ist wieder mal das Wahnsinnige der österreichischen mannschaftlichen Breite. Hörl auf 2, Fettner auf 3, Embacher auf 5. Ich bin gespannt, was der in Sachen Konstanz diesen Winter noch durchbringt. Also wenn der am Ende eine Olympiamedaille holt, also das wäre schon wahnsinnig. Der
Ist nicht
Weltmeister ist
ausgeschlossen.
zurück. Lindwig auf der 4. Und bei Manuel Fettner darf man ja auch nie vergessen, der Mann ist 40 Jahre jung. Und weiß nicht, ob er noch bei Olympia nochmal dabei sein wird. Und obwohl er beim letzten Mal überraschende Medaille geholt hat und obwohl er auch auf der anderen Seite noch nie ein Einzelweltcup-Springen gewonnen hat. Ich
Es ist
hoffe
immer
für
wieder
ihn,
unglaublich. Springt
das
da
ist
seit
noch
Jahren in der Weltspitze
funktioniert.
mit und hat trotzdem noch nie es geschafft. Aber vielleicht klappt es ja diese Saison, oder es klappt sogar bei Olympia. Man weiß nie bei Fettner.
Ja, das ist auf jeden Fall unberechenbar. Und ich erinnere, und da könnt ihr gerne bei YouTube mal reinklicken, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal für den Hinweis. Gebt einfach mal Manuel Fettner Predazzo ein und ihr wisst eigentlich, auf was ich hinaus will. Das war die WM 2013. Ich sage nur Dirk Thieler, der muss ein Alpiner sein vom Feinsten, als er auf einem Ski da unten rausgefahren ist. Also, wenn einer die Schanze da kann, trotz Umbau,
Legendär.
dann ist es Manuel Fettner. So. Aber dann blicken wir vielleicht ganz kurz auch nach vorne, denn es wird jetzt bei den Herren interessant. Es geht nach Sapporo und dann ist Skiflug-WM in Oberstdorf. Und was bedeutet das für mich? Natürlich, am Wochenende ist wieder Noriaki Kasai Hype-Time. Denn
Ja.
im COC ist er einmal, naja, das erste Springen lassen wir mal außen vor, aber es gab zumindest eins, wo er in die Top 15 gesprungen ist am Wochenende. Also ich hoffe auf die nationale Gruppe und dann natürlich nicht auf den 51. Platz in der Qualifikation, sodass er sein Weltcup-Springen noch holt diesen Winter. Das
Ja,
wäre doch wieder
das
einmal
muss ja
schön.
immer Olympia-Quali ist ja noch nicht abgehakt, habe ich gehört bei ihm.
Ja,
wer weiß.
Ja. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Apropos Olympia, da sind die Frauen dann übrigens am Start in Zhangjiakou. Auf der chinesischen Schanze gibt es einen Männer-COC und einen Frauen-Weltcup am Wochenende. Auch da bin ich auf die Resonanz des Publikums vor Ort
ja,
gespannt.
Da darf man gespannt sein. Lupno so, werden sie wohl nicht ganz schaffen.
Nicht ganz, nee, das ist richtig. Aber vielleicht mehr als bei Olympia, wer weiß. Bei der nordischen Kombination ging es am Wochenende nach Otepää. Auch das da ja nicht immer ausgetragen in den letzten Jahren, weil das Wetter oft mal verrückt gespielt hat. In den letzten Jahren ging es dann aber doch ein bisschen besser. Und aus deutscher Sicht durchaus erfreulich. Wir starten mal am Freitag, da gab es Massenstartwettbewerbe. Nathalie Armbruster hat den dritten Platz belegt. Das war der vierte Podest im fünften Saisonrennen. Über das komplette Wochenende eigentlich wurde immer der Donnerstag als Sprungergebnis her. Der wurde genutzt quasi dafür, weil der Wind zu stark war. Genau, und bei den Herren war es Julian Schmid, der am Freitag den ersten Einzelsieg seit fast 2 Jahren einheimsen konnte. Am Ende nur 0,6 Punkte vor dem Weltcup-führenden Johannes Lamperter. Wie lief das weitere Wochenende?
Ja, wir hatten dann den Samstag, war es dann, glaube ich. Wieder das Sprungergebnis von Donnerstag, kann man auch drüber diskutieren, ob das richtig ist, dann diesen einen Sprung für gleich zwei Weltcups zu nehmen. Aber gut, sie hatten nun mal nichts anderes und ja, der Wind hat verrückt gespielt. Da hatten wir dann wieder einen deutschen Podestplatz, Johannes Rizek auf Rang 2, auch schon auf 2 gestartet. Sieger wurde, genau, ich sehe es gerade.
Der Oftebro.
Ah, der Oftebro hat gewonnen, genau. Oftebro hat gewonnen. Ich habe es doch gesehen, ich wusste. Julian Schmid, Vortagessieger, ist kurz vor dem Ziel kollidiert mit Johannes Lamparter. Sonst hätte er da vielleicht nochmal eingreifen können und seinen zweiten Weltcup-Sieg holen können. So wurde es der Norweger. Aber an sich sind die Deutschen gut dabei. Und es ging dann gleich weiter am Sonntag im Individual Compact Format. Wieder 2 Podestplätze für Deutschland. Johannes Rutzek auf 2, Vinzenz Geiger auf 3. Nur Lamparter war da schneller. Bei den Frauen gab es ein bitteres Aus für Nathalie Armbruster. Wegen eines zu großen Anzugs beim diesmal wieder durchgeführten Springen wurde sie disqualifiziert. Sehr bitter im Kampf um den Gesamtweltcup. Da ist sie ja noch sehr gut platziert, aber ja, so ist es manchmal auch. Die Deutschen trifft es dann mal beim, wenn es um Anzüge geht und wenn da genau gemessen wird. Ansonsten norwegische Dominanz, Ida Marie Hagen feiert den Tagessieg und setzt sich da auch an die Spitze.
Genau, das ist der Plan in der nordischen Kombination. Da ist jetzt kein Wochenende Pause, es geht direkt weiter und zwar erfreulicherweise im Thüringer Wald, denn Oberhof feiert sein Comeback im Kalender der nordischen Kombination, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen, da freue ich mich sehr drauf, aber ich fürchte, ich gucke jetzt nochmal nach, weil es mich einfach interessiert. Ich glaube leider nur auf der Normalschanze. Aber
das
immerhin.
Könnte sein, ja. Immerhin. Aber ja, immerhin. Oberhof für die nordische Kombination ja eigentlich auch ein schöner Ort.
Auch da verweise ich gerne auf YouTube. Anzi Koivurantas Schanzenrekord auf der Großschanze immer wieder unvergessen. So, den gucken wir uns jetzt an und melden uns dann nach einer Pause wieder mit Bob, Skeleton, Rodeln und was sonst noch so im Wintersport los war. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Wintersport-Take wieder von der wahrscheinlich schönsten Rodel- und Bob- und Skeleton-Bahn, dem schönsten Eiskanal der Welt, nicht wahr? Wo kann
ja,
der nur stehen?
Ja, da kann man dir gar nicht anders als zustimmen. St. Moritz ist einfach ja, das Mekka für Bob und Skeleton und auch eigentlich Rodelsport. Immer wieder schön da zu fahren.
Gibt es auch zahlreiche Dokus, wie die das Ding da aus Schnee und Eis jeden Winter her zurechtzimmern. So, und dieses Wochenende gab es wieder das Spektakel aus. Wir versuchen einen Weltcup auszutragen und rechnen dann alle Platzierungen von Leuten, die nicht aus Europa kommen, raus und tragen somit gleichzeitig Europameisterschaften aus. Und das Ergebnis davon präsentieren wir euch jetzt. Aber vorher gibt es ein Weltcuprennen, das nicht Europameisterschaftsrennen war, nämlich ein Männerskelettenrennen, was aus Winterberg noch nachgeholt worden ist. Da hat sich Christopher Grothaer sein Olympiaticket gesichert mit Rang 3. aber dann steigen wir direkt ein in die Rennen, die dann auch mit den EM-Medaillen gleichzusetzen sind und machen weiter im Skelett mit Jacqueline Pfeiffer, die sich der Bronze geholt hat. Im Weltcup ist sie Fünfte geworden, dadurch, dass aber zwei Nicht-Europäerinnen vor ihr waren, reicht es zu Bronze. Susanne Kreher ist in der EM-Wertung auf Rang 4 gelandet, das heißt, wenn sie bei Olympia dabei sein will, fehlt ihr nächste Woche in Altenberg nur noch ein Top-8-Ergebnis. Das ist sehr, sehr erfreulich und EM-Bronze gab es auch für Christopher Grothaer eben schon erwähnt. Da ist er im Weltcuprennen Vierter geworden, einer fällt raus, also EM-Bronze für ihn. Und auch im Mixed, erstmals ausgetragen, konnten sich die Deutschen freuen, denn Susanne Kreher und Axel Jung haben hier gleich Gold geholt, obwohl sie nur Zweite geworden sind. China hat nämlich gewonnen, aber China liegt nicht in Europa, deswegen kriegen die kein EM-Gold. Wie war es denn im Bob?
Ja, im Bob war es ein bisschen einfacher. Da hatten wir weniger Außereuropäische am Start. Und auch hier sehr erfreulich aus deutscher Sicht. Wir haben eine Bronzemedaille für Laura Nolte im Monobob zu vermelden. Hat sich nach einem schwachen ersten Lauf, wo sie nur Elfte war, noch auf dem dritten Rang nach vorne gekämpft. Also sehr starkes Ergebnis. Ich sehe gerade im parallel gewerteten Weltkampf Platz 6, so viel zum Thema, nicht so viel rechnen. Naja, bei den Männern war es einfacher. Wir kommen noch dazu, da haben wir auch einiges erlebt. Lisa Buckwitz leider ein bisschen im Pech, lag nach dem ersten Durchgang auf Goldkurs, da ging es in die andere Richtung, fiel dann aber noch auf den Rang 7 zurück im Weltcup, wurde damit EM-Vierte, aber leider keine Medaille. Die gab es dann aber, ja, standesgemäß, muss man ja sagen, wieder bei den Männern. Johannes Lochner, der ja im Zweier aktuell alles in Grund und Boden fährt, hat natürlich auch in St. Moritz wieder gewonnen. Mit einem, ja, für Bob-Verhältnisse riesigen Vorsprung. 0,78 Sekunden vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich, der da aktuell nicht so viel entgegensetzen kann. Und für Lochner war das bereits der 5. Sieg im 6. Weltcuprennen des Olympiawinters. Also ja, für Cortina natürlich ganz klarer Fingerzeig. Adam Amur, Unser Gießener, ja, muss ich auch mal kurz erwähnen, der hat das Podest leider knapp verpasst im Zweier, ist da nur Sechster geworden, EM-Fünfter, nicht ganz so starker Auftritt. Kleiner Spoiler. Wir machen erstmal weiter mit den Frauen im Zweier, da gab es nämlich gleich die nächste Medaille für Laura Nolte in St. Moritz, Silber diesmal, auch hier enttäuschender erster Lauf, guter zweiter Lauf, mit Anschieberin Leonie Kluwig wurde es dann am Ende Platz 2. Und in der Weltcup-Wertung Platz 3 macht in der EM Platz 2 und wir haben noch einen zweiten deutschen Bob auf dem Podest gehabt mit Kim Kalicki und Talea Preppens, auch die aus der Leichtathletik gewechselt auf den Spuren von Alexandra Burkhardt. Die haben sich Bronze gesichert bei der EM und jetzt darfst du ihn verkünden, den aus hessischer Sicht größten Erfolg der Bob-Geschichte, ich weiß es nicht, aber
zumindest für ihn persönlich und seinen Bruder und alle, die bei ihm mit im Viererbob sitzen. Denn unser Gießener Adam Amur, der 24-Jährige, holt sich nicht nur seinen ersten Weltcupsieg im Viererbob, sondern holt sich auch die Europameisterkrone im Viererbob in St. Moritz. Ich glaube, einen viel besseren Ort für den ersten Sieg und den EM-Titel kann es gar nicht geben. Es war ein völlig absurdes Rennen, weil Francesco Friedrich und Johannes Lochner irgendwie auch so ein bisschen Fragezeichen hinterlassen. Alle haben ja da eigentlich dieses Kopf-an-Kopf-Duell erwartet. Am Ende geht Silber an Team Lochner und Francesco Friedrich hat einen total verkorksten ersten Lauf hingelegt. Hat er zwar eine Startbestzeit reingefahren, am Ende aber nur Rang 6, aber das ist ja nicht mal die Schlagzeile des Tages, weil dafür sorgt ein US-Bob. Der hat mit den Europameisterschaften nichts zu tun, aber was hat Christopher Horn da am Start angestellt, dass er am Ende alleine im Ziel angekommen ist?
Ich glaube, das weiß er selber nicht so genau, da muss man mal seine Anschieber fragen, was die da angestellt haben. Völlig verrückte Szene. Beim Einsteigen, der zweite Anschieber verheddert sich da irgendwie mit seinem Bein, reißt den dritten Anschieber einmal schön aus dem Bob wieder über die Bande und der vierte verpasst dann auch noch einzusteigen. Ja, und am Ende sitzt der Horn da allein im Bob und zeigt eigentlich, dass man die anderen drei vielleicht nicht
unbedingt
braucht.
Monobob der Herren.
Monobob der Herren, neue Disziplin, mit wer weiß. Also wirklich fahrerische Glanzleistung da, ohne das Gewicht und ohne den Bremser vor allem am Ende, den Bob da sicher runterzubekommen. War natürlich keine Topzeit, dafür hat ein bisschen Gewicht gefehlt, aber auf jeden Fall, ja, kuriose Szene und ich glaube, es ist niemandem ernsthaft was passiert. Von daher können wir da auch drüber lachen am Ende.
Ja, das ist am Ende das Wichtigste. Ja, aber also absolut wahnsinnige Szene. Schaut es euch gerne nochmal an. Die Sportschau hat schon in den Reel verpackt. Also das ist wirklich sehr, sehr kurios. Da geht es am Wochenende dann weiter mit einem klassischen Weltcup. Da müssen wir da nicht ganz so viel rechnen. In Altenberg mit Skeleton-Mixteam, Monobob und auch die Herren sind mit beiden Wettbewerben am Start. So, dann machen
Vielleicht
wir weiter.
Vielleicht dann wieder mit allen vier im Bob.
So ist es. Ja, dann hoffentlich auch wieder mit allen vier im Bob. Wir machen weiter in Winterberg. Ganz kurz, da war der Rodel-Weltcup. Das können wir recht kurz halten. Julia Taubitz trotz Erkältung auf Platz 2 gefahren. Es gab einen Führungswechsel an der Gesamtweltcup-Spitze, weil Hanna Prock das Rennen dort gewinnt. Bei den Herren ist auch ein Österreicher vorne. Jonas Müller gewinnt am Ende vor Felix Loch. Im Doppelsitzer sieht es aus deutscher Sicht besser aus. Degenhard Rosenthal am Ende vor den Weltmeisterinnen Ekle Kipp erfolgreich und noch weitere deutsche Platzierungen auf 3 und 4 mit Eitschberger, Machina und Storch Patz. Und auch bei den Herren sieht es gut aus. Tobias Wendel und Tobias Ahlt sind zu dem ersten Weltcup-Sieg in diesem Winter gerast, vielleicht dann doch noch was mit Olympia-Ambitionen. Gucken wir dann mal, wer da sich wie qualifiziert. Das werden wir uns in den nächsten Wochen nochmal en Detail anschauen. Und auch einen Erfolg gab es für die deutsche Teamstaffel heute am Sonntag. Und da geht es nächste Woche weiter dann in Oberhof. Das heißt, wir haben nächste Woche Langlauf und Rodel-Weltcup in Oberhof. Und nordische Noko. Kombination kommt auch noch dazu.
Eieiei,
da ist ja was los. So, und wir machen auch eine ganz kurze Pause und melden uns dann gleich wieder mit dem restlichen Wintersport. Wir haben nachher noch Snowboard und vor allem Biathlon in, natürlich Oberhof, aber vorher noch Lindsey-Vonn. Dazu gleich mehr. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersportrest, sage ich jetzt einfach mal. Wobei so viel negative Formulierung würde ich jetzt gar nicht verwenden wollen. Wir sprechen über Legenden. Ich glaube, kleiner müssen wir es nicht machen. Wir starten mit Marcel Hirscher. Was hat der denn in den letzten Tagen verkündet?
Ja, bei dem ist es nicht ganz, eine ganz so positive Nachricht wie bei anderen Legenden. Marcel Hirscher hat gesagt, dass er diesen Weltcup-Winter leider kein Rennen mehr bei keinem Rennen mehr an den Start gehen wird, also auch nicht bei den Olympischen Spielen, was er sich ja ursprünglich mal erhofft hat mit seinem Wechsel dann in die Niederlande und seinem Comeback. Er sagt, er ist aktuell einfach nicht wettbewerbsfähig und es macht keinen Sinn anzutreten, wenn ja einer der Größten dann nicht auch vorne mitfahren kann. Kann man vielleicht ein bisschen verstehen nach seiner Verletzung. Aber er sagt auch, es ist noch nicht das wirkliche Ende. Also vielleicht gibt es da noch eine Fortsetzung im nächsten Jahr, man weiß ja nie bei ihm.
Glaubst du dran?
Ausschließen will ich es nicht. Also der kann, glaube ich, auch nicht ohne.
Ja, okay. Ja, dann sind wir gespannt, ob wir den auch mal wiedersehen. Und dann gab es ein Rennen unter der Woche. Lino Strasser kann am Ende aber nicht ganz zufrieden sein mit dem, wie er aktuell drauf ist. Hat er auch in Madonna di Campiglio nicht zeigen können, ne?
Nee, es war am Ende im Slalom Rang 14, also ja, weiter ein bisschen entfernt von seiner Bestform, muss man leider sagen, im Hinblick auch auf Olympia. Vorne ein Franzose ganz oben, Olympiasieger Clément Noël sichert sich den Sieg. Vor dem Überraschungszweiten, Finnland, Eduard Hallberg aus Finnland. Auch, glaube ich, selten, dass ein Finne im Ski Alpin auf dem Podest stand. Oder länger her zumindest, auf Platz 3 Paco Rasson aus Frankreich. Und jetzt darfst du ihn wieder mal verkünden, einen großen Erfolg einer Legende.
Ja, ich kann es auch einfach nicht glauben, was ich da gesehen habe. Es ist der 84. Weltcup-Erfolg der 41-jährigen US-Amerikanerin Lindsey-Vonn. Die gewinnt diese Abfahrt, die vierte in dieser Saison. Also nicht für sie, aber die vierte Weltcup-Abfahrt dieser Saison in Zauchensee. Am Ende ist es ein Vorsprung von 0,37 Sekunden vor Kaiser Wickhoff Lee, der Norwegerin, die auf Platz 2 gefahren ist. Es ist ihr zweiter Saisonsieg, das ist ihr in St. Moritz ja schon mal gelungen, wo es ja auch einen deutschen Erfolg gab an dem Wochenende. Den gab es jetzt dieses Wochenende leider nicht. Es war das einzige Rennen, was in Zauchensee an diesem Wochenende ausgetragen worden ist. Es wurde ein bisschen eingekürzt, weil der Neuschnee so hoch war. Aber trotzdem, Emma Eicher, die hat sich ja mit Lindsey-Vonn die Siegklinke in die Hand gegeben in St. Moritz. Gab es trotzdem ein richtig gutes Ergebnis mit Rang 6. Esther Ledecka, wir haben vorhin im Vorgespräch schon über sie gesprochen. Vielleicht mal gucken, was sie bei Olympia macht. Ist auf Rang 10 gefahren, hinter ihr Kira Weitle-Winkelmann aus deutscher Sicht mit Rang 12. Und am Sonntag der Super-G ist dann eben aufgrund des Schneefalls abgesagt worden. Also zu wie viel Prozent holt Lindsay Vonn bei Olympia eine Medaille?
Oh, das ist, ich glaube, eine hohe Prozentzahl.
Ja?
Ich sage mal, also eine Medaille muss es eigentlich geben. Jetzt so in der Form, wie sie jetzt gerade ist, sage ich, 90% ist da eine Medaille, ist da eine Medaille drin. Auf Sieg will ich sie nicht setzen, aber die Frau ist so erfahren, ist so stabil und eigentlich, es würde perfekt ins Drehbuch passen, wenn sie da jetzt nochmal zu Olympia Gold fährt. Es ist absolut verrückt, aber es würde einfach alles passen zu ihr.
Wo liegen da die Prozente bei dir? Olympia Gold.
Olympia Gold in der
2026.
2026, naja, ich nagel mich mal auf eine 40% fest.
Ja, aber das ist trotzdem geisteskrank eigentlich.
Das ist trotzdem verrückt, ja.
Es ist wirklich
aber
absurd.
Sie ist halt eine, die dann, glaube ich, auch zum Höhepunkt noch mal eine Spur mehr motiviert ist.
Ja, Erfahrung, auf jeden Fall. So, dann springen wir kurz zu den Herren. Die 70. internationalen Adelbodner Skitage standen nämlich an in der Schweiz und ich sag mal so, zumindest im Riesenslalom, das ist ja eigentlich das, wofür wir auch einschalten in Adelboden. Es sind die Odermatt-Festspiele geworden. Zum 5. Mal in Folge gewinnt er den Riesenslalom am Königsbergli. Yeah. Mein Schweizerdeutsches dahingehend etwas eingerostet.
Königs.
Das übelst dann am nächsten Wochenende. Ich sage euch gleich, warum. Sein 51. Weltcupsieg vor einem Brasilianer, nämlich Lucas Pinheiro Broten, wenn wir eben schon über den fliegenden Holländer gesprochen haben. Fabian Kratz aus deutscher Sicht, sein zweitbestes Karriereergebnis mit Rang 9 eingefahren. Anton Grammel wird 22. Alex Schmid leider nicht ins Finale gekommen, mit Schulternproblemen dann besser gesagt auch ausgeschieden. Und den Slalom am zweiten Wettkampftag, den sprechen wir natürlich auch noch an. Da ist Marco Odermatt ja nicht am Start. Deswegen gibt es da andere Sieger. Paco Rassat aus Frankreich, du hast den eben schon angesprochen. Zweiter Saisonsieg. Auch jetzt Slalom-Weltcup Disziplinführender vor Adley McGrath und Henrik Christoffersen, der ja schon mal eine herbe Niederlage dagegen Hürser eingesteckt hat. Auch da liebe Grüße an die YouTube-Suche. Und Dino Strasser ist leider im zweiten Durchgang ausgeschieden, nachdem er 13. Laufzeit im ersten Lauf runtergebracht hat, dann eingefädelt im Steilhang. So, und jetzt bin ich dann mega hyped, weil am nächsten Wochenende gibt es nicht nur nach 15 Jahren das Alpine-Comeback für die Frauen in Tarvisio, Speedrennen. Wahrscheinlich die einzige, die da mit dabei war damals, ist natürlich Lindsay Vonn, keine
natürlich,
Ahnung.
Ja.
Und
ich kenne
den
Hang schon auswendig.
Ja, wahrscheinlich, da wird es noch viel besser, denn in Wengen wird gefahren. Das Lauberhorn steht an, deswegen kann ich euch nur herzlichst ans Herz legen. Freitag 12.30 Uhr Super-G, Samstag 12.30 Uhr die längste Abfahrt des Weltcup-Kalenders und am Sonntag gibt es dann noch den einzigen Weltcup-Slalom, wo in einem Durchgang links um die Alm und im anderen Durchgang rechts um die Alm drumherum gefahren wird. Ach,
Es ist wunderschön. Es kribbelt doch jetzt schon. Wengen ist doch. Und Kitzbühel ist auch nicht mehr weit.
Ich sehe das Kernen erst schon vor mir. Aber ja. So. Wo man manchmal nicht ganz so viel sieht, ist in Oberhof.
Ja.
Aber da war das Wetter ja diesmal dann doch ganz gut aufgelegt bei der letzten Januar-Austragung des Biathlon-Weltcups in Oberhof. So ein bisschen Wetterkapriolen gab es, deswegen blieb der Freitag als Ruhetag übrig. Aber Sprintrennen beide schon am Donnerstag. Mit welchen Ergebnissen?
Ja, wir hatten einen, bei den Männern muss man ja sagen, sehr emotionalen Sieg für Tommaso Giacomel. Bei den Herren, die Geschichte ging ja durch die Medien. Sivert Bakken, sein norwegischer Freund, verstorben kurz vor Weihnachten. Ganz tragische Geschichte. Es gab wieder bewegende Szenen, als an ihn erinnert wurde, das norwegische Team. Also das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das ist, da einen Teamkollegen so aus dem Leben gerissen zu bekommen. Die stehen alle noch unter Schock, haben sich irgendwie versucht aufzurappeln, um da wieder an den Start zu gehen, haben das für meine Begriffe sehr gut gemacht, auch wenn man natürlich jedem anmerkt, dass er da noch, dass das tief in den Knochen steckt. Für Giacomel, ein enger Freund von ihm, der hat es anscheinend ganz gut weggesteckt oder hat es nochmal für ihn eine extra Motivation gegeben. Der gewinnt den Sprint mit 13,2 Sekunden Vorsprung vor, und das ist auch ein tolles Ergebnis. Philipp Navrat, erstes deutsches Podest dieser Saison für ihn. Beim Heimweltcup, so kann man mal reinstarten. Und bei den Frauen gab es auch ein gutes deutsches Ergebnis. Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz auf den Plätzen 5 und 6. Also auch da geht es so langsam berghoch, nachdem ja die Weltcups vor Weihnachten noch nicht so das Gelbe vom Ei waren ganz vorne die Schwedin Elvira Öberg vor Suvi Minkin aus Finnland und Julia Simon aus Frankreich. Hier noch zu erwähnen, die Youngster Tannheimer, Julia Tannheimer und Selina Grotjan sind wieder zurück im Weltcup. Es lief noch nicht so ganz rund, aber Plätze 17 und 30. Im Sprint auch okay. Und dann machst du weiter mit dem Samstag. Da war ja auch nochmal einiges drin bei den Männern.
Genau, hätte ich Walz Olympia-Ticket. Ich weiß nicht, hattest du es gerade erwähnt? Auf jeden Fall auch.
Nee, das, ich glaube, das hatte ich gar nicht erwähnt.
Gelöst
genau.
Worden, genau.
Positiv.
Dann, ja, auf jeden Fall positiv, sehr positiv sogar. Dann machen wir weiter mit ja, den Verfolgern. Da gab es einen Doppelsieg, den hat er perfekt gemacht. Tommaso Jacomel siegt nach dem Sprint auch in der Verfolgung. Während Philipp Navrat ein bisschen abrutscht von 2 auf 14, hat aber sich ja, ich sag mal, bis zur Hälfte ganz gut geschlagen. Dann 7 Schießfehler insgesamt auf seinem Zettel stehen. Deswegen war es tatsächlich aber auch nur einer von vielen, weil es viele Fehler gab am Schießstand. Viele Athleten mussten 6-mal Kreisel drehen. Am Ende Zobel 22., Fratscher 27, Strelo 35, Kühn 37. Ihr merkt schon, die mannschaftliche Breite ist da, aber eben nicht in der Top-Verfassung ganz vorne. Martin Uldal und Sebastian Samuelsson leisten am Ende Jacomel Gesellschaft auf dem Podest. Und dann blieben eben noch erstmal die Frauen wieder am Start übrig. Die haben ihre Staffel ausgetragen. Da gab es einen dritten Platz für Deutschland. Selina Grotjan, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franzi Preuß da ja knapp 1,5 Minuten hinter den Französinnen, die das Rennen einmal mehr dominiert haben. Norwegen auf 2, Grotjan hat am Start sich gleich eine Strafrunde eingefangen und dann hat sich Deutschland wieder nach vorne gearbeitet, zwischenzeitlich sogar als Zweite dann mit Norwegen zusammen übergeben. Ja, Franzi Preuß am Ende 3-mal nachgeladen, deswegen gegen Kierkeide dann den Kürzeren gezogen, schlussendlich aber trotzdem ein Podest beim Heimweltcup, das kann man ganz gut mal mitnehmen. Das hat bei den Herren nicht so gut funktioniert, die sind
nur Fünfte geworden. Ja, aber die Art und Weise zählt ja und das war bei den Männern wirklich spektakulär. Also ich muss sagen, eines der
Ergebnisliste ist Wahnsinn.
Wenn nicht sogar das spannendste Staffelrennen, was ich je im Biathlon gesehen habe. Die ersten 5 Nationen innerhalb von 5 Sekunden gemeinsam auf der Zielgeraden. Ja, dass dann Deutschland den Kürzeren zieht, ist bitter. Zeigt dann vielleicht ein bisschen, dass man mit den Top-Läufer noch nicht ganz mithalten kann, dass da ein bisschen was fehlt. Aber auf jeden Fall eine tolle Leistung von Justus Strelo, Lukas Fratscher, Philipp Navrat und David Zobel. Navrat wieder mit ein bisschen Pech im Stehenschießen, war so ein bisschen die Kopie der Verfolgung, kommt da als Erster an den Schießstand, leistet sich dann 3 Fehler. Dann geht es wieder ein bisschen zurück. Aber David Zobel, der Schlussläufer, der ja eigentlich gar nicht durchgehend gesetzt ist für den Weltcup, hat das richtig gut gemacht, hat da Leuten wie Christiansen oder Samuelsson ganz schön Paroli geboten, musste sich dann erst auf der Schlussrunde halt geschlagen geben, leider. Aber dann ist es ein 5. Platz, der zwar in der Ergebnisliste ein bisschen bitter aussieht, aber den man ja in der Art und Weise auf jeden Fall auch mal mitnehmen kann. Und es zeigt, der Abstand ist nicht mehr so groß. Also da könnte auch dann schnell wieder was Richtung Podest gehen. Man muss aber auch sagen, Frankreich mit 2 Strafrunden, Norwegen mit 2 Strafrunden. Also es geht dann wohl nur an den Tagen, wo die eben vorne patzen.
Ja, aber was für ein wahnsinniges Finish. Also auch das guckt euch gerne nochmal an. Ihr habt einiges zu gucken, merke ich gerade auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Den Abschluss des Oberhof-Wochenendes bildete dann die Verfolgung der Frauen. Da gab es nochmal 2 Top-10-Platzierungen aus deutscher Sicht. Franzi Preuß auf der 5 und Vanessa Vogt auf der 8. Elvira Öberg gewinnt das Ganze, aber das mit dem Podest will eben dann doch noch nicht so ganz klappen. Aber vielleicht ja beim nächsten Heimweltcup. Das gibt es dann in Ruhpolding. Wir starten am Mittwoch mit der Staffel der Frauen, Donnerstag die Staffel der Männer. Dann gibt es die beiden Sprints und die Verfolger. Ed Benny, kein Massenstart. Aber da musst du dann nur noch bis Novi Mesto warten. Das kommt dann nämlich danach. Also da geht es nochmal rund auf den deutschen Loipen. Langlauf hatten wir bereits erwähnt, dass es in Oberhof weitergeht. Deswegen machen wir mit der letzten Wintersportmeldung zu. Und die hat es in sich, denn Ramona Hofmeister ist zurück. Ja, was kann die? Die kann Snowboard fahren. Und was kann sie auch bei Olympia teilnehmen? Das hat ihr, glaube ich, tatsächlich, oder hat sie selber nicht geglaubt, vor einigen Tagen noch, dass sie es überhaupt schafft. Schwere Sprunggelenksfraktur, 3,5 Monate Pause. Und jetzt ist sie gerade erst wieder frisch in den Weltcup mit reingekommen. Und was ist passiert? Sie hat direkt ihr erstes Rennen geholt. Im Parallel-Riesenslalom von Skuol sich direkt das Ding da gezogen, das Olympiaticket gesichert und dann ist der Trainingssturz in Zermatt von Ende September ja eigentlich fast schon gegessen. Wir hoffen, dass es bis Olympia jetzt einigermaßen gut anhält in der Form. Von vollständiger Genesung weiß ich noch nicht. Ich möchte mich da jetzt auch nicht zu nah annähern, aber wir wünschen auf jeden Fall das Beste, dass es nicht nochmal aufbricht. Auch aus deutscher Sicht bei den Herren, bei Stefan Baumeister ein Rang 5. Also auch da vergesst mir die anderen Disziplinen, auf die man vielleicht nicht immer so viel Aufmerksamkeit hat, nicht. Da müssen wir auch hingucken bei Olympia.
Bietet Olympia wieder eine gute Gelegenheit, auch sich wieder Snowboard anzuschauen. Freue ich mich auch drauf.
Ja, und dann als Biathlon-Nachtrag vielleicht noch, weil es mir gerade einfällt, die aktuellen Führenden in der Gesamtweltcup-Wertung, finde ich nämlich tatsächlich interessant. Luja Monod bei den Frauen vor Suvi Vinkinen, aber vor allem bei den Herren, denn da ist jetzt Tommaso Giacomel tatsächlich im gelben Trikot unterwegs, vor Johann Olaf Botten und Erik Perot. Das sind dann mal endlich andere Namen, das ist man vor lauter Böhe-Hype gar nicht mehr gewohnt.
Ja, wobei Botten ja jetzt den Weltcup ausgelassen hat in Oberhof. Also wenn der wieder fit ist, kann es dann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, Richtung so Norwegen.
So, und dann machen wir jetzt eine kurze Unterbrechung und machen dann mal den Abwasch mit dem Rest. NFL, Eishockey, Basketball und Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit jetzt erstmal allem außer Fußball. In der NFL sind die Playoffs gestartet. Ihr wisst, Benny und ich sind da jetzt nicht die ultimativen Maniacs, aber zumindest so grundlegend weiß ich schon, was besonders ist. Zum Beispiel, dass die Chicago Bears es seit 2011 erstmals fertig gebracht haben, ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Also wirklich absurd. 31-27 und das sah lange auch gar nicht so aus, dass sie das schaffen gegen die Green Bay Packers. Am Ende ist es der Kicker der Packers gewesen, Brandon McManus, der zum tragischen Helden wird, 2 Field Goals vergeben, dann noch einen Extrapunkt vergeben und dann sind die Bears durch die Tür gegangen quasi und haben diesen Sieg geholt. US-Medien haben gesagt, das ist das größte Comeback der Franchise-Geschichte, 18 Punkte Rückstand aufgeholt. Gab ja einen Super Bowl, da waren es noch ein paar mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Also Chicago eine Runde weiter, ebenso wie auch die Rams gegen die Panthers. Gerade spielen die Jaguars gegen die Bills. Also die Hälfte der Wildcard-Games ist gerade quasi fast schon erreicht. Nächste Woche oder dann am kommenden Wochenende die Divisional Playoffs, also quasi die Viertelfinals. Am 25.01. dann quasi die Halbfinals, bevor am 9.02. der Super Bowl ansteht. Du hast, glaube ich, auch nicht allzu viel Football-Insider-Wissen, oder?
Nicht unbedingt, aber beim Super Bowl werde ich dann auch wieder mal kurz zum Football-Gucker.
Man kennt's, ja.
Dann ist wieder fast ein Jahr Ruhe, aber ja.
Wie sieht's denn mit Eishockey aus?
Mit Eishockey gucke ich dann doch deutlich mehr. Ja. Vor allem, wenn es jetzt wieder bei Olympia
wenn die Halle fertig
die deutsche
wird.
Mannschaft. Das wenn einzige, die Halle fertig wird.
Das ist das Einzige,
was spielt man halt draußen. Das habe ich mir jetzt in Norwegen auch angeguckt. Das geht wohl auch ganz gut. Man braucht nicht über ein Dach.
Ja.
Mal schauen.
Und nominell aus deutscher Sicht ja echt prominent, was uns da erwartet, ne?
Ja, weil die NHL-Spieler wieder mitspielen dürfen. Die NHL macht ja mal Pause und da haben wir natürlich aus deutscher Sicht Leon Dreiseitel, Tim Stützle, Moritz Seider, um mal einige zu nennen, die jetzt wieder zum deutschen Kader gehören. Aber natürlich, das einen freut es, das anderen leid, dadurch fliegen natürlich etablierte Spieler aus dem Kader. Sei jetzt mal hier Vize-Weltmeister Marcel Nöbels genannt, Daniel Fischbuch, die sonst eigentlich eher immer gesetzt waren im DEB-Team, aber jetzt für Olympia leider nicht dabei sind. Ach nee, warte mal. Doch. Ja. Sind nicht dabei. So ist das dann eben. Dafür haben wir anscheinend einen starken Kader beisammen. Also da dürfen wir wieder gespannt sein. Und dann hatten wir noch das
DEL. Aber die anderen Nationen natürlich auch, das darf man nicht vergessen. Ne?
Die anderen Nationen also natürlich auch, ja.
Schweiz, Tschechien, du kannst auch die halben Nationen da von der Handball-EM eigentlich wieder nehmen. Das wird echt ein knackiges Turnier, glaube ich. Ja, auf jeden
wird
Fall.
Wird knackig, so. Aber ja, genau. Wir hatten noch das DEL Winter Game, letztes Jahr ja in Frankfurt, dieses Jahr in Dresden. Und da gab es das Ostderby, wenn man so titulieren will. Die Dresdner Eislöwen gegen die Berliner Eisbären. Das haben die Berliner Eisbären, der amtierende deutsche Meister, ja, knapper gewonnen, als man hätte vermuten können. 3-2 nach Verlängerung im ausverkauften Rudolf-Habig-Stadion. 32.000 Zuschauer, ist schon ganz ordentlich. Blitzentscheidung war es. In der Overtime dann 14 Sekunden nach Beginn der Verlängerung macht der Brite Liam Kirk seinen zweiten Treffer und Berlin gewinnt das Ding.
Ja, und ich habe unter der Woche Basketball Champions League geguckt. Mache ich eigentlich nie, aber es hatte einen bestimmten Grund, denn es war wahrscheinlich das kürzeste Basketball Champions League Spiel, was die
Leute gegeben haben. Dann guckst selbst du das mal, wenn es nur 5 Minuten
dauert. Ich glaube, deine Übertragung hat 36 Minuten Wiedergabezeit angezeigt. Tripani Shark gegen Hapoel Holon. Was ist das Problem? Das italienische Team hat Finanzprobleme. Es waren nur 5 Spieler im Kader. Die haben eigentlich auch noch nie international auf der Platte gestanden. Dann stand es nach 5 Minuten 5:38. 3 sind einfach so vom Spielfeld runtergegangen. Zwischenzeitlich, wenn dann irgendwelche Auszeiten sind, die hatten ihre 5 Fouls schon voll. So, und dann standen halt noch 2. Der hat das fünfte Foul kassiert, musste auch runter. So, und dann gibt es ja einen Wurf, aber du kannst ja keinen Einwurf auf dich selber werfen. Deswegen wurde das Spiel dann abgebrochen.
Das war das Problem an der ganzen Sache. Aber man kann alleine ein Basketballspiel anscheinend,
er hätte es so lange spielen,
bis der Einwurf dann kommt und dann geht's nicht mehr. Aber ja, sehr kuriose Geschichte und das in der Champions League. Also man erlebt immer noch mal was Neues.
Ja, da geht Champions League und Champions League auseinander. Die geht ja übrigens auch bald im Fußball wieder los und um den kümmern wir uns jetzt gleich zum Schluss noch. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Bundesliga. Wir haben so ein paar Fußballthemen aufbereitet, sprechen gleich noch über den Afrika Cup. Da ist ja Halbfinalstimmung angesagt und da reiten wir doch eigentlich mal so ein paar Themen durch. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Bundesliga-Auftakt. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Es wurde angekündigt von Dino Topmüller, das ist ja quasi unser Leib- und Magenthema, die Frankfurter Eintracht. Kauer Santos löst Michael Cetera als Nummer 1 im Tor wieder ab, darf wieder in den Kasten. Und ich habe Markus Krösche nach dem Spiel auch gefragt, na, wie hast du es gesehen? Er fand, er hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe so ein bisschen Bammel gehabt beim 3:3 der Eintracht gegen den BVB am Freitagabend, wenn der Ball da in den Strafraum geflogen kam oder er bei den Ecken sich wieder
raus. Er hat aber auch immer Pech mit seinen Vorderleuten, das muss man aber auch sagen.
Ja.
Immer die Abwehr denkt sich immer bei ihm, ach, schießen wir ihm mal einen Bock, aber ich weiß es nicht. Er ist wieder da.
Team Kauer oder Team Zetti?
Ja, schon eher Team Zetti nach der bisherigen Saison, aber naja, Dino Topmüller hat die Entscheidung ja wahrscheinlich nicht ohne Grund getroffen. Mal gucken, was da kommt noch in den nächsten Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch eine Rolle rückwärts macht, aber man weiß es nicht.
Ausgeschlossen ist nichts. Was sagst du zum Spiel?
Younes
Ebnutalib mit seinem Premierentreffer beim
Bundesliga. Also für alle Eintracht-Fans wahrscheinlich ein bisschen Balsam auf die Seelen, wenn ein Frankfurter in Frankfurt ein Tor schießt bei seinem ersten Bundesligaspiel für die Eintracht. Und ansonsten, ja, cooles Fußballspiel. Also Frankfurt gegen Dortmund ist ja häufig Spektakel und so ein 3:3 kann man sich auch als Neutraler auf jeden Fall mal angucken. Da war einiges drin, viele schöne Tore, Spannung und am Ende, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden. Ne? Du warst ja im Stadion, du hast es ja live mitbekommen mit auch der Nachspielzeit.
Also bei der Nachspielzeit weißt du ganz genau, was ich da gemacht habe. Da saß ich unten in der Katakomben und habe mir noch meinen Artikel dreimal umschreiben dürfen, weil Modahut, der Ex-Dortmunder, 3:2 macht und dann kommt der Unaussprechliche, Unkaluabo, hier, ne? Der Unaussprechliche, aber ausgesprochen gut. Chukwuemeka. Aber ich meine, da kann die Eintracht da jetzt auch mitmachen mit den ganzen Leuten, deren Namen ich jetzt mal...
Amaimouni,
echt gut, ja.
Ich den Nachnamen vergessen.
Ja. Amaimouni Ebnutalib, sag ich dir mal so schön.
So hin, ja.
Ja. So, genau, ich habe den Artikel umgeschrieben, aber ich kann dir zum Ebnutalib-Tor sagen, ich habe das Waldstadion lange nicht mehr so explodieren hören.
Und das will was heißen.
Was da los war. Junge, Junge, Junge. Aber so laut. Also vielleicht das, ja, so als die ersten Tore gegen Ajax gefallen sind oder was Anfang des Jahres. Aber also da ist das Dach weggeflogen, das glaubst du gar nicht. Also bei Dahoud wahrscheinlich auch noch, aber das habe ich dann nur noch von unten gehört. Aber also bei Younes Tor, das hat schon ordentlich gezwiebelt. Und die Eier musst du erstmal haben. Du rennst alleine auf Kobel zu, jagst das Ding oben in den Winkel. Also das ist nicht schlecht.
Er hat ja gesagt, er hat ja gar nichts mehr gedacht. Er hat das Ding einfach nur mit Vollspann da über den Kobel so 10 Zentimeter über seinen Kopf, glaube ich, geschossen.
Ja.
Das war ja weder irgendwie sich was überlegt, wo er den jetzt hinplatziert, sondern einfach nur Vollgas. Aber ja, so einen braucht die Eintracht, so einen Stürmer. Von daher, mal gucken, was der in den nächsten Wochen noch macht.
Mega
so,
gut.
Gehen wir weiter.
Ja, dann machen wir weiter. Der Winter hat zugeschlagen. Bremen gegen Hoffenheim, St. Pauli gegen Leipzig. Gut, dass auch die Leipziger ja nicht international spielen. Das hilft bei der Neuterminierung der Spiele dann als Nachholung, hoffentlich als Konferenz, weil ich will mir beides nicht über 90 Minuten angucken, ehrlicherweise. 3 Spiele blieben übrig. Wir hatten Spaß in der Flashscore-Bundesliga-Konferenz, weil dann doch ein bisschen was passiert ist. Wir starten bei Freiburg gegen Hamburg. Am Ende Unterzahl für den HSV und ein Favoritensieg. der dann so auch in Ordnung geht, zumindest was die Erwartungen vor dem Spiel und die Tipps angeht, oder?
Ja, kann man so mitgehen.
Und dann machen wir weiter mit Heidenheim gegen Köln. Das war so ein bisschen das Fernduell. Kriegt Heidenheim die rote Laterne oder nicht? Am Ende lautet die Antwort nein. Natürlich auch, weil Mainz einen 0-2-Vorsprung in Berlin noch hergibt, aber auch, weil es nur zu einem 2-2 gegen Köln reicht. Trotz Fallrückzieher-Tor in dem Spiel, wo man eigentlich nicht gerechnet hat, dass ein Fallrückzieher-Tor in dem Spiel passiert.
Denkt man nicht unbedingt bei Heidenheim gegen Köln und das noch auf dem ja auch sehr verschneiten Platz da in Heidenheim, aber das da hat die Bundesliga trotz nur 3 Spielen ganz schön was geboten am Wochenende, also der Samstag auf jeden Fall.
So ist es. Sonntag dann kommen wir auch noch dazu. Nämlich auch an der alten Försterei ordentlich was los. Urs Fischer Comeback bei Union. Ja. Es war sehr sentimental. Dann trifft natürlich ausgerechnet doch Benedikt Hollerbach zum 0-2, der 12 seiner 15 Bundesliga-Tore jetzt tatsächlich in diesem Stadion gemacht hat, was ich einen ganz interessanten Fakt finde.
Und auch dann spannend,
kommt Union eben spät noch da zurück, holt sich das 2-2. Es ist wie gegen St. Pauli für Mainz einfach ein Punkt zu wenig. Den gönne ich das langsam nicht mehr, da ganz unten drin zu stecken. Hi, ich hoffe, dass sie das bis März einigermaßen gerettet bekommen, wenn dann die Conference League wieder losgeht, aber es wird eine ganz, ganz lange Strecke.
Ja, Top-Spiel. Gut, dass sie jetzt ein bisschen Pause haben wahrscheinlich, genau. Von Conference League, aber ja, schwer.
Englische Woche steht dann noch vor der Tür, kommen wir gleich drauf zu sprechen, da geht's gegen Heidenheim. Vorher noch Top-Spiel, habe ich getickert, das war auch krank, also dass da am Ende Stuttgart zur Pause 0-4 auswärts vorne liegt, das
kannst du dir nicht
auch
ausdenken.
Nicht auf meiner Bingo-Karte.
Nee. Also Leverkusen wirkte ja vor Weihnachten eigentlich relativ stabil und dann fangen die sich da 4 Dinger vom VfB. Ja, kann man mal machen. In Leverkusen.
Ja, freut mich für Stuttgart.
Am Ende klarer Erfolg.
Am heutigen Sonntag hatten wir dann 13 Tore in 2 Spielen. Gladbach mit einem ja doch fast schon zu klaren 4-0 gegen den FCA. Und Lennart kam hier eben in unseren Call rein und hat gesagt, na, die Bayern führen doch 3-1 gegen Wolfsburg, oder? Ja, nee, das Spiel ist 8-1 ausgegangen.
Es ist bekloppt. Und ich habe auch noch 6-1 getippt. Ich war ja noch auf ein hohes Ergebnis aus.
Ich habe 5-1
getippt. Aber dass die dann noch 2 Dinger machen, ja. Das glaube ich so langsam alles nicht mehr. Leon Goretzka hat noch ein Tor geschossen. Das muss man auch noch mal erwähnen.
Es sind jetzt 11 Punkte Vorsprung für die Bayern und wir können euch sagen, es geht direkt weiter mit einem echt interessanten Spiel. Die Stuttgarter echt gut aufgelegt gewesen, gerade in der ersten Hälfte gegen Leverkusen. Die spielen zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht am Dienstag, 18:30. Dortmund ist gefragt, Mainz gegen Heidenheim, Krisengipfel. Der HSV hat Leverkusen zu Gast, auch das interessant, weil gegen Freiburg nicht schlecht geschlagen und gegen Stuttgart schlecht ausgesehen. Gucken wir mal. Mittwoch Leipzig-Freiburg, Köln-Bayern unter anderem und Donnerstag das große Tipico-Topspiel. Ihr könnt euch von Dienstag bis Sonntag nichts anderes angucken, außer Fußball-Bundesliga. Lennart ist auch schon heiß auf Augsburg gegen Union Berlin.
Also Donnerstagabend ist ja wohl klar, dass man da nicht Handball guckt, sondern natürlich Augsburg gegen Union Berlin um 20.30 Uhr. Das ist ja vollkommen klar.
Oder
wer will
für
denn Deutschland
euch
gegen Österreich sehen?
Die Podcast-Folge aufnimmt mit der Fußball-Hinrunden-Rundschau. Genau. Wo dann natürlich wieder 2 Spiele fehlen wegen Elli. Danke dafür. Bremen gegen Frankfurt, Freitagabend, Topspiel. Am Samstag ist Leipzig gegen München und damit springen wir zum Afrika-Cup, der dir wie viel Aufmerksamkeit entgegengebracht bekommen hat?
In der Vorrunde noch nicht so viel, aber man bekommt ja nach und nach jetzt ein bisschen was mit, wo es in die K.O.-Runde geht. Und ich finde Afrika-Cup auch immer ein schönes Turnier. Also da ist immer eigentlich spannend, immer auch gute Spiele. Es gibt nie so einen klaren Favoriten und so ist es ja eigentlich auch dieses Jahr. Also da sind ja schon ein paar Sachen jetzt auch passiert, wieder mit Nigeria, habe ich gestern Abend noch gesehen, die es geschafft haben ins Halbfinale. Marokko auch dabei.
Wird
auch weiterhin spannend.
Ist nicht ins Halbfinale geschafft. So ist es, genau. Ja, also Mittwoch 18 Uhr Senegal gegen Ägypten, Mittwoch 21 Uhr Nigeria gegen Marokko. Das also parallel zur Fußball-Bundesliga, könnt ihr eine Selfmade-Konferenz draus machen zu Hause. Ja. Das würde sich doch auf jeden Fall anbieten. Und dann reiten wir natürlich so ein paar Themen durch. Matthias Sammer hat gesagt, Manuel Neuer soll bei der WM im Tor stehen. Was sagst du dazu? Rudi Völler hat übrigens ergänzend gesagt, Ter Stegen sollte auch im Verein spielen, wenn er denn bei der WM im Tor stehen soll. Das kann man da vielleicht noch dazu sagen.
Wäre von Vorteil, ja, aber jetzt wieder Neuer zurückzuholen, ich weiß nicht. Also klar, er Kann es wahrscheinlich immer noch und wäre auch keine schlechte Lösung, aber ich gönne es jetzt auch Ter Stegen mal, wenn er jetzt endlich mal ein großes Turnier spielen dürfte. Auch wenn
Aber
es
am
schwer
Ende
ist.
wird es
Ja.
ja weder der eine noch der andere, oder?
Ja, Olli Baumann, oder wie? Ich
Ja,
weiß es
wahrscheinlich.
nicht. Wir werden sehen.
Ja.
Ist auf
Oder
jeden
man
Fall nicht
fragt noch mal in
ausgeschlossen.
Manchester an. Da sitzt auch noch so ein Torwart rum, der nicht spielt.
Ja. Frag mal. Ruf du mal an, klär das mal.
Kann beim TSV Jahn Kalten vielleicht mal ein bisschen Spielerfahrung sammeln. Aber ja,
Genau.
genau. Wer ist denn dabei? Kann sich das dann angucken? Das war auch so eine Frage. Wie sieht es denn aus mit den günstigen Tickets? 70% dieser 60-Dollar-Tickets gehen jetzt an den Fanclub-Nationalmannschaft. Und da die Leute daraus, die die meisten Bonuspunkte haben, 30% bleiben übrig und das geht dann an Fanbetreuer, die es weitergeben und an Fanclubs. Alle Fans müssen sich bis Dienstag 17 Uhr beworben haben. Am 11. Juni startet dann diese Monster-WM, bei der das deutsche Team in North Carolina leben wird. In einem schlossähnlichen Anwesen mit weitläufigem Park. Nagelsmann war schon da. Die sind alle freudig. Mal gucken, ob das den Campo Bahia Flashback schenken wird. Und dann ja, beschäftigen wir uns nochmal kurz mit Sport, würde ich vorschlagen.
Ja, genau.
Ex-Eintracht-Trainer Olli Glasner, wenn wir im
Olli
FFH-Sprech
Glasner.
bleiben wollen, hat nämlich eine kleine Klatsche erleben müssen. Und ist nicht
Kleine.
so wie Manchester City gemacht. Dritte Runde FA Cup. City gewinnt zum Beispiel 10-1 gegen Exeter, United verliert gegen Brighton, Arsenal gewinnt, West Ham gewinnt. Und was macht eigentlich Crystal Palace?
Ja, die haben mal eben für laut BBC den größten Außenseitersieg in der Geschichte des FA Cups gesorgt, aus negativer Sicht von ihnen. Ja, Macclesfield, FC Macclesfield, heißen sie so? Ja, FC Macclesfield. Marktwert, ich habe gerade mal nachgeschaut, 754.000 Euro im Vergleich. Crystal Palace hat wohl 529 Millionen Kader. Ja, hat mal eben 2:1 gegen Palace gewonnen. Und ja, der Titelverteidiger ist raus, muss man sagen. Und für Olli Glasner wird die Luft dann doch dünn. Also mit so einem Ergebnis hat man da nicht gerechnet. Sechste Liga in
Es
England
waren
und immer noch ein
ja.
Riesenstadion.
5000 Zuschauer im Moss Rose Stadium. Es war Kunstrasen. Das könnte ein Grund gewesen
Das
sein.
war
Aber
vielleicht das Problem.
Olli Glasner hat auch gesagt: Ja, ich habe keine Erklärung für das, was da passiert ist. Und dazu kommt ja noch, dass Crystal Palace nicht irgendwie zufälliger Premier League Club eines Ex-Eintracht-Trainers ist, blablabla, sondern die sind ja Titelverteidiger.
Ja.
Erstmals seit 1909 ist der Titelträger gegen ein Team außerhalb der Profiligen ausgeschieden, schreibt der Kicker.
Unfassbar. Ja. Und ob das jetzt nur am Kunstrasen lag, ich weiß es nicht. Also, ich finde so ein. Den Topspielern sollte man auch zutrauen, auf Kunstrasen gegen einen Sechstligisten zu gewinnen. Aber wer
Ja.
weiß, vielleicht stand der Wind ungünstig da oder
Das
so.
ja, hatten schlechten Wind. Das wird es gewesen sein. Ja. Dann sind wir durch, glaube ich, für heute. Ich danke dir fürs Einspringen, wie immer. Sehr, sehr
Sehr
viel guter
gerne.
Sportexpertise. Und wir freuen uns natürlich dann alle auf die gesammelte Handball-EM, die losgeht in dieser Woche. Dann
Einschalten ist Pflicht.
Einschaltpflicht, richtig. Auf allen 8 Bildschirmen oder Seite von uns beiden ja auch schon gewohnt. So, dann
Wintersport muss ja
hören
auch noch parallel geguckt
wir.
werden und
So ist
überhaupt.
es. Afrika Cup und hast du nicht gesehen. So, wir melden uns diese Woche noch wieder mit dem Fußball-Special und nächste Woche gibt es dann wieder den Wochenrückblick. Bis dahin bleibt gesund und rutscht nicht auf dem ganzen Matsch der Schneeschmelze aus die nächsten Tage. Ciao, ciao.
Genau. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.